Hallo, hier sind wir wieder mit unserem beliebten Podcast Gebrauchtwagen mit Luca. Ich bin Peter Minge vom Fritzton Verlag und mein Gesprächspartner und Freund ist...
Luca, hallo.
Hallo, also, wir machen weiter mit unserem kleinen verträumten Lexikon. Und jetzt geht es um Licht. Und zwar um LED, Xenon, Halogen. Luca.
Ja, genau. Das sind die Möglichkeiten, wie man vorne Scheinwerfer ausführen kann. Das sind so die drei einzigen, die es gibt oder die zumindest geläufig sind. Die älteste Variation davon ist der klassische Halogenscheinwerfer. Das ist im Prinzip einfach nur eine super helle Glühbirne, kann man sich vorstellen. Das ist so dieses gelbliche Licht, das auch nicht so eine schöne Leuchtweite hat. Das wurde dann ja so in den 2000ern abgelöst von Xenon. Xenon-Brenner funktionieren ein bisschen anders, sind deutlich heller und auch ein bisschen, ja, also die haben halt, die sind ein bisschen aufwendiger zu bauen. So. Also der heutige Standard ist einfach LED, weil das hellste, beste Licht ist, das wir kriegen können. Darauf sollte man schon achten, dass man, wenn man heutzutage ein Auto kauft, also ich sag mal so, Halogenscheinwerfer, das sind schon echt Funzeln im Vergleich zu modernen LED-Scheinwerfern. Wenn man nachts unterwegs ist, ist es schon angenehm, ein vernünftiges Fernlicht zu haben. Dann können einem auch noch so Begriffe begegnen wie Bixenon und sowas. Das dreht sich dann meistens darum, ob nun sowohl das Abblendlicht als auch das Fernlicht Xenon oder LED sind. Es gibt jetzt auch eben gemischt, dass du quasi Abblendlicht LED hast und sobald du aber das Fernlicht anmachst, sich die Xenon-Brenner dazu schalten, um das ein bisschen heller zu machen. Das sind die verschiedenen Variationen davon.
Okay, jetzt komme ich mal bezogen auf Licht. Ich fahre Auto und dann merke ich plötzlich oder jemand sagt mir, hör mal, deine Lampe vorne links, die ist kaputt, die ist blind.
Ja.
Jetzt fahre ich in die Werkstatt und sage, hey, Kfz-Meister, meine Lampe vorne links ist blind. Weiß der sofort, welches links gemeint ist? Nämlich, wenn er vor dem Auto steht, es ist ja ein anderes Links, als wenn ich in meinem Auto sitze.
Natürlich. Also meistens wird er es wissen, weil du bist ja gerade damit angekommen und hat er ja gesehen, welche Birne nicht geht. Aber wenn du das ganze Problem einfach clever umgehen möchtest, dann hält man sich einfach an Fahrerseite, Beifahrerseite. Das ist nämlich universal, egal wo du am Auto stehst, das ist einfach die gleiche Seite. Deshalb, also ein erfahrener Schrauber wird auch nicht fragen, rechts oder links, sondern er wird eben nach der Fahrer- oder Beifahrerseite fragen. Das ist deutlich cleverer.
Ah ja, es gibt übrigens beim Theater ist es etwas schwieriger, da gibt es keinen Fahrer und Beifahrer. Also wenn zum Beispiel der Regisseur, ne, der sitzt ja immer unten, ne, und dann sagt er zu dem Schauspieler, geh doch mal nach rechts ab.
Ja.
Dann muss der nach links gehen, weil es gilt immer das rechts und links vom Regisseur aus. Das heißt, man muss da immer umdenken. Aber beim Auto ist es halt viel einfacher, ja. Fahrer- oder Beifahrerseite. So, jetzt kommt ein Begriff, der mir bei allem Nachdenken überhaupt nichts gesagt hat. Die Lordosenstütze.
Ja, das ist, kann man auch nicht so richtig wissen, wenn man es noch nicht mal erklärt bekommen hat. Das ist aber gar nicht so schwierig. Das ist einfach eine Stütze im unteren Lendenwirbelbereich, die in Autositzen verbaut wird, um deine Wirbelsäule ein bisschen zu unterstützen. Die kann man oftmals auch einstellen, ein bisschen rein oder raus oder in guten Fällen sogar hoch und runter fahren, um das genau auf deinen Rücken perfekt einzustellen. Das ist die sogenannte Lordosenstütze im Sitz.
Wow, sehr cool. Was bedeutet es, dass ich ein Auto habe nur für Gewerbe und oder Export?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass das ganz oft in Fahrzeugbeschreibungen in der Anzeige steht, wenn du online nach einem Auto suchst. Und das heißt eigentlich fast immer, dass man die Finger davon lassen sollte, weil der Händler das Auto nur anbietet zu verkaufen an Gewerbetreibende oder eben an Leute, die das Ding sowieso nach Buktintu schicken. Und von daher sollte man davon die Finger lassen, weil die das in der Regel tun, weil du als Gewerbetreibender einem anderen Gewerbetreibenden keine Gewährleistung geben musst. Das heißt, wahrscheinlich wird der Händler vermuten, dass irgendwas mit dem Auto nicht stimmt und das Auto nicht an eine Privatperson verkaufen will, weil er dann ein Jahr Gewährleistung auf das Auto geben muss. Und wenn er das sich nicht traut, da sollten ja schon die Alarmglocken klingen. Im Ausland kannst du das Ding immer noch verkaufen, da kann man es wahrscheinlich auch kostengünstig reparieren. Aber hier in Deutschland so Getriebeprobleme und Motorprobleme, das ist ja doch immer schnell eine Menge Geld.
Das heißt Schrott.
Sehr wahrscheinlich Schrott, ja. Also man kann es natürlich nicht immer pauschalisieren, aber es ist schon mal kein gutes Zeichen, wenn das da steht.
Okay, alles klar. Gut, PDC.
Ja, Park Distance Control. Das sind diese kleinen Piepser, wenn du rückwärts an der Wand ranfährst und das fängt immer lauter und schneller an zu piepsen, das sind kleine Ultraschallsensoren, die den Abstand messen und schneller piepen, wenn du näher an die Rand fährst. Das ist einfach das PDC. Das gibt es in Variationen vorne, hinten oder beides. Und das ist auch eine Ausstattung, die bei modernen Autos aber eigentlich auch schon fast Standard ist.
Wenn ich zum Beispiel, wir haben jetzt vor, unsere Räder hinten aufs Auto zu schnallen, und dafür brauchen wir ja eine Anhängerkupplung, um dann eben diese Vorrichtung draufzusetzen, wo die Räder dann draufkommen. Wie ist das, wenn ich so eine Anhängerkupplung dran setze? Wie reagiert da dieses PDC?
Also wenn das eine werkseitig installierte Anhängerkupplung ist, kommt das natürlich darauf an, ob das eine feste ist oder eine abnehmbare. Es gibt ja auch elektronisch schwenkbare, wo du nur auf den Knopf drücken musst und dann kommt die von unten hochgefahren. Übrigens auch einer von unseren Begriffen auf der Liste, AHK. Das ist die Anhängerkupplung, wenn ihr das in der Beschreibung seht. Ist auch gar nicht so schwer zu merken. Und eine werkseitig installierte Anhängerkupplung, die merkt das, ob die Anhängerkupplung eben ausgefahren ist und dann wird sie das PDC hinten schon mal anders einstellen. Also die wird dann nicht mehr wie verrückt piepen.
Aber wenn ich dann Fahrräder drauf habe, dann denkt doch das PDC die ganze Zeit, da fährt eine Mauer hinter mir her, weil und piepst dann die ganze Zeit, weil oder kann man das regulieren?
Das kannst du dann ausstellen, ja.
Ah, okay, das muss man dann auch, glaube ich, ausstellen, weil der erkennt ja nicht, ob das eine Mauer ist oder zwei Fahrräder.
Es gibt ja auch in der Regel einen Knopf dafür im Cockpit, das PDC, wo du das kurz ausstellen kannst, wenn das dich gerade nervt oder piept.
Ah, okay.
Das würde ich in dem Fall dann machen, ja.
Ja, alles klar. Dann ABS-ESP.
Ja, das sind beides Programme vom Auto, die dir helfen, das Auto unter Kontrolle zu halten quasi. Das ABS ist das Anti-Blockiersystem, das dafür sorgt, wenn du zu doll bremst und das Rad blockiert. Das heißt, wenn du noch fährst, aber das Rad stillsteht und rutscht, hast du sehr wenig Bremswirkung. Deshalb regelt das ABS dann automatisch deinen Bremsruck zurück. Und sobald es merkt, dass das Rad anfängt zu stehen, obwohl du dich noch fortbewegst, lässt es die Bremse los, egal wie doll du auf das Pedal drückst. Daher kommt auch dieses Vibrieren, das man dann im Bremspedal merkt. Er regelt dann automatisch, dass du möglichst viel bremst, ohne das Rad komplett anzuhalten. Weil moderne Bremssysteme sind natürlich locker in der Lage, wenn du schnell fährst und du haust voll auf die Bremse, alle Räder sofort zum Stehen zu bringen. Das willst du aber gar nicht, weil du dann irgendwo hinrutscht, wo du nicht hin willst.
Ah, okay.
Ja, genau.
Warum soll mir bei dem Begriff Vollausstattung die roten Lampen angehen? Also die innerlich roten Lampen.
Ja, das sollen sie natürlich in dem Fall nicht immer. Man sollte nur vorsichtig sein, weil Händler und auch Privatleute schnell dazu neigen, wenn sie sehen, oh, das Auto hat ja Sitzheizung und das Ablagenpaket, das ist ja quasi schon Vollausstattung. Also wenn man mal in bestimmten Autosuchen bei mobile.de reinguckt, dann hat fast jedes Auto da in der Beschreibung stehen, fast Vollausstattung. Das ist aber in der Regel Quatsch, wenn man dann mal nachfragt, oh ja, der hat, also das hat er nicht und das hat er nicht und das hat er nicht, aber sonst hat er alles. Also das ist dann, da muss man immer schon vorsichtig sein. Vollausstattung haben wirklich die wenigsten Autos. Das heißt eben wirklich, dass das Auto alles an Bord hat, was der Anbieter damals an Optionen angeboten hat. Und wer das konfiguriert hat, hat auch schon tief in die Tasche gegriffen. Das hat man leider in den aller seltensten Fällen nur. Aber in den allermeisten Anzeigen steht es eben drin. Deshalb sollte man da nicht immer gleich drauf hören.
Okay, es gibt dann so Begriffe wie AMG, M-Sport, R-Line, S-Line, Sportpakete. Das klingt ja alles eher nach Zehnkampf als nach Autofahren.
Ja, das sind eben die verschiedenen Namen, die sich die Hersteller so für ihre Sportlinien ausgedacht haben. Da sind so die, ja, wie du schon sagst, die Klassiker sind eben M-Sportpaket und AMG-Line, sowas in der Richtung. Das ist einfach, damit dein normaler 2-Liter Diesel ein bisschen sportlicher aussieht. So, es gibt ja von den meisten Baureihen verschiedene Motorisierungen und gerade bei unseren deutschen Premium-Herstellern wie Audi, BMW, Mercedes gibt es auch von den normalen, ich sag jetzt mal C-Klasse, Audi A4 und sowas gibt es immer eine Sportvariante, also eine richtige Rennsportvariante. Das ist dann bei Audi sind das die RS-Modelle, bei Mercedes sind das die AMG-Modelle und bei BMW die M's, also die M und dann das Modell. Und in der Regel gibt es noch eine Option, auch für die normalen Autos mit den kleineren Motorvarianten, dann das sogenannte Sportpaket zu bekommen. Das heißt dann bei jedem Hersteller anders. Und dann bekommt man eben ja, ein bisschen sportlichere Optik, vielleicht noch die Sportsitze. Und in der Regel wird das ganze Auto zutapeziert mit diesen Begrifflichkeiten, weil das eben super sportlich klingt. Die ändern überhaupt nichts am Motor in der Regel. Aber dein Auto ist eben ein bisschen hübscher. So, ah, das sind klar. Eben so Sachen. Bei BMW sieht man das oft. M-Paket ist sehr beliebt, weil das Auto einfach ein bisschen sportlicher aussieht. Ne?
Aber hat zum Beispiel der AMG, hat das nicht auch was damit mit der Leistung des Motors zu tun?
Ja, das ist eben das, was ich gerade versucht habe zu erklären. Also es gibt zwar ein AMG, also meinetwegen, nehmen wir Mercedes als Beispiel. Mercedes baut eine C-Klasse. Und dann bietet Mercedes diese C-Klasse in x verschiedenen Motorvariationen an. Angefangen beim kleinsten C180 zum Beispiel. Das ist eine kleine 2-Liter-Maschine mit 160 PS oder sowas um den Dreh. Und dann geht's hoch mit immer größeren Motoren. C300, C400, wie sie alle heißen, immer größere Motoren. Und am Ende der Nahrungskette steht dann der C63 AMG. Das ist der größte C, den Mercedes zu bieten hat. Der hat dann auch schon einen richtig schönen V8, teilweise 500, 600 PS. Also schon richtig Kavums. Und dann gibt's eben noch die abgespeckteren Versionen. Und du kannst eben, da steht dann auch AMG natürlich im Namen, C63 AMG. Du kannst aber auch ein C180, also den kleinsten, mit AMG Paket kaufen. Dann hat er ein bisschen sportlichere Frontschürze. Überall steht AMG drauf. Er hat aber trotzdem nur den 180er Motor. Es ist eben ein bisschen mehr Schein als Sein. Wenn man böse Zungen würden sagen, wenn man sich den richtigen AMG nicht leisten kann, aber es sieht eben auch einfach viel besser aus in der Regel mit den Sportpaketen. Deshalb, persönlich fahre auch ein BMW mit M-Paket. Das ist nur ein 2-Liter Diesel, aber sieht eben sportlich aus.
Ja, okay. Das heißt aber dann irgendwann, wenn sich das tatsächlich mal durchsetzt, dass wir auf deutschen Autobahnen dann durchgängig nur noch 130 Stundenkilometer fahren dürfen, bringt's ja nicht so viel, wenn ich ein 500 PS unter meinem Hintern habe. Das ist ja dann... Dann fahre ich ja jedes Mal los und fange an zu weinen, weil ich den gar nicht ausfahren kann.
Also ich will dich jetzt nicht unterbrechen, aber jetzt weichst du ja völlig vom Thema ab. Da können wir ja 4 Folgen drüber diskutieren.
Ja, das macht ja nichts. Aber wir haben es angerissen. Das heißt, wir haben weitere Themen, liebe Freunde. Und die werden wir sicherlich auch ausnutzen. Gut, dann mache ich jetzt mal weiter mit weiteren Themen. Was heißt jetzt ESP?
Das ESP ist das elektronische Stabilitätsprogramm. Das mal entwickelt wurde, damit ein Auto in der Kurve nicht über- oder untersteuert. Das unterstützt dich also quasi als Fahrer, wenn du dich mal verschätzt und zu schnell in eine Kurve reinfährst oder auch versuchst, irgendwas auszuweichen und zu doll ins Lenkrad greifst, kann das ESP versuchen, dein Auto auf der Straße zu halten, indem es sowohl in die Bremsen als auch in dein Gaspedal überall eingreift und versucht, das so weit zu korrigieren, dass du nicht die Kontrolle über dein Auto verlierst.
Okay. Dann haben wir etwas, das eher was mit Smartphones zu tun hat. Also es hat im Grunde was nur mit Smartphones zu tun. Android Auto und Apple CarPlay.
Ja, sehr beliebt heutzutage. Das sind die beiden Programme jeweils von den Anbietern für Handys, Android und iOS, mit denen sich das Handy wesentlich komplexer und besser mit dem Auto kombinieren lässt. Bei Apple CarPlay kannst du, also bei Android Auto auch, aber du kannst dann zum Beispiel direkt deine Navigation vom Handy aufs Auto übertragen und auch viele von deinen Apps auf deinem Handy direkt im Auto bedienen. Seit langem kennt man die Bluetooth-Verbindung zum Auto, da kannst du dann aber in Anführungsstrichen nur deine Musik oder deine Audio einfach abspielen über das Auto-Soundsystem. Das ist ja auch schon super. Aber mit diesem modernen System kann man wirklich das Handy fast ins Auto integrieren. Du kannst ganz viele Bedienelemente deines Handys schon im Auto auch benutzen. Da sollte man heutzutage drauf achten, wenn man ein neueres Fahrzeug kauft. Wenn du zum Beispiel ein iOS-Gerät hast, also irgendwas von Apple, dann bringt es dir nichts, in deinem Auto Android Auto verbaut zu haben als Ausstattungsoption, weil das nicht miteinander funktioniert.
Ja, jetzt haben wir schon ganz viele Informationen und ich denke mal, wir machen heute Schluss und freuen uns dann auf die nächsten Themen unseres kleinen Lexikons. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Luca und ich verabschieden uns jetzt.
Ja, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich bin Peter Minges vom Fritz-Thurn Verlag und das ist Luca, der Mann, der sich mit Gebrauchtwagen auskennt. Vielen Dank und bis dann. Tschüss.
Tschüss.